Ich wünsche allen einen guten Tag, einen guten Nachmittag oder einen guten Abend. Ich grüße alle Brüder und Schwestern in den verschiedensten Ländern, Städten und Orten, überall, wo Gott bisher seine Kirche aufgebaut hat. Ihr seid alle herzlich willkommen und ich grüße ebenso alle Brüder und Schwestern vor Ort. Gott segne euch auf große Weise. Und heute sind wir hier. Wir sind hier wegen der Lehre, um zu sehen, was der Heilige Geist Neues für uns bereithält. Und wir sehen, der Heilige Geist, er gibt auf uns Acht und er möchte, dass das Wort Gottes unsere Herzen erreicht und Gott uns verändert, uns verwandelt, uns segnet und Wunder und Zeichen macht, außergewöhnliche Taten vollbringt, wie es bisher getan hat an so Hunderten, Tausenden Menschen, die diese Wohltaten des Herrn schon empfangen und gesehen haben, die Art und Weise, wie sich Gott in all diesen Jahren offenbart hat. Und wir danken Gott dafür. Und hier stehen wir vor dem Herrn. Wir sind hier und Gott ist bei uns und er leitet uns. Und wir möchten so vorwärts kommen und wir möchten Gott alles geben, was ihm gebührt, die Ehren, die Lobpreisung, dass wir ihn in allen Dingen erfreuen. Bitte nimm Platz, meine lieben Brüder und Schwestern. Und ich grüße nochmals alle in allen Ländern, an allen Orten. In über 60 Ländern hat der Herr bisher erlaubt, dass sein Wort hingelangt. Auch wenn es dort 6 Herzen gibt, 10 oder 15, die in dieses Land gekommen sind und dort ist Gott. Und Gott achtet auch auf sie und achtet auf dieses Land. Alle werden somit gesegnet. Und wir denken immer wieder an diese Passage, wo Gott zu Abraham sagte, ich werde Sodom und Gomorra zerstören. Das waren 2 Städte. Und Abraham sagte, aber wenn es 50 Gerechte gibt, wirst du dennoch diese Städte zerstören? Und der Herr sagte, wenn es 50 gibt, werde ich sie nicht zerstören. Und so hat Abraham weitergemacht. Er sagte dann, was, wenn es 45 sind, 30 oder 10? Und er sagte, wenn es 10 gibt, dann werde ich sie nicht zerstören, sagte der Herr. Das heißt, wir sehen, dass Gott Barmherzigkeit hat mit diesen 10 Gerechten. Und auch wenn es an einem weit entfernten Land 10 Gläubige, 15 Gläubige gibt, aber das sieht der Herr, für ihn sind die sehr wichtig. Und wir danken dem Herrn, denn er hat uns hier zu seiner Herde gebracht. Und der Herr möchte aus uns eine große Herde schaffen, auf der ganzen Welt. Und wir haben diese Aufgabe. Wir tragen diese Verantwortung. Wir müssen diese wunderbare Arbeit ausführen. Diese Arbeit und diese Aufgabe zu evangelisieren, zu lehren, die Menschen zu orientieren, von Gott zu reden und ihnen die Bibel zu erklären, das alles sollen wir mit den Menschen tun. Von Gott reden, von seinem Wort, von seiner Macht reden. Und daher müssen wir ganz viel in der Bibel lesen, 1000 Mal in der Bibel lesen, damit wir das alles gut lernen und damit wir so viel Gott arbeiten können. Und eines Tages, wenn wir dann vor die Anwesenheit Gottes treten, dann möchten wir viele Früchte vor ihm bringen, nicht wahr? Amen. Das ist unsere Pflicht, das ist die Aufgabe, die Gott uns aufgetragen hat. Er hat uns diese große Verantwortung übertragen. Und heute möchten wir weiterlesen, und zwar lesen wir in 1. Johannes. Und heute lesen wir in Johannes Kapitel 4. 1. Johannes Kapitel 4. Da möchten wir heute lesen. 1. Johannes Kapitel 4. Und wir lesen für die Ehre und den Ruhm Gottes. Und er sagt in Vers 1, ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind hinausgegangen in die Welt. Das ist das, was Johannes empfiehlt. Und auch wir heutzutage würden das Gleiche sagen. Wir denken genauso. Auch wir müssen unterscheiden können. Und die beste Art und Weise, wie wir unterscheiden können, das Richtige von dem Falschen unterscheiden können, ist, indem wir in der Bibel lesen. Indem wir sehr viel Bibelwissen erwerben. Und auch, indem unsere Herzen stets rein sind, rein vor Gott sind. Wenn unser Herz vor Gott rein ist, wenn wir ehrlich sind, wenn wir Gott gegenüber ehrlich sind, wenn wir keine Heuchler sind, das heißt, dass wir Heiligkeit nur vortäuschen, dass wir nur vortäuschen, in der Versammlung jemand zu sein, vorzutäuschen, ein heiliges Leben zu führen, das aber nicht tun und so nicht leben, nicht so leben, wie wir vorgeben, das nennt man Heuchelei vor Gott. Und das bedeutet auch, unehrlich zu sein. Und aufgrund dessen kann unser Gott diese Unterscheidungsfähigkeit nicht geben, damit wir damit die bösen Geister, die falschen Geister, die Geister, die betrügen, erkennen. Wenn wir nicht in Reinheit vor Gott leben, dann werden wir vom Teufel betrogen. Dann legt er uns rein. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir, abgesehen davon, dass wir immer wieder in der Bibel lesen müssen, dass wir zusätzlich auch die Doktrin lernen und dass wir auch die Bibelstudien uns anhören, damit wir die Doktrin lernen, dass wir beten, Gott um Hilfe bitten, damit er uns hilft, seine Wege zu verstehen, damit der Feind uns eben nicht betrügt, sondern dass wir bereit sind, um jede Art von Betrug, um jeden falschen Geist zu erkennen. Und der Apostel sagte daher zu den Gläubigen, glaubt nicht einem jeden Geist. Vielleicht ist da ein Prediger, Mann oder Frau, damals waren es hauptsächlich Männer. Dieser hat wahrscheinlich gepredigt und gesagt, ich bin ein Prophet, ich bin ein Apostel oder ich bin ein Evangelist und habe alle geistlichen Gaben. Und dieser begann dann falsche Dinge zu lehren. Und da die Menschen nicht diese Fähigkeit besaßen zu unterscheiden, da ihre Herzen nicht rein waren, da sie nicht in Ehrlichkeit und in Rechtschaffenheit vor Gott lebten, deshalb hat der Teufel sie betrogen und sie tappten somit in seine Falle. Und daher sagt er, denn viele falsche Propheten sind hinausgegangen in die Welt. Und diese falschen Propheten, die er hier erwähnt, sind tatsächlich in die Welt hinausgegangen und haben so viele Religionen dann gegründet. Es wurden viele christliche Religionen gegründet, Religionen, die sagen, auch wir lesen in der Bibel, diese sind auf dieser Welt entstanden, wegen dieser falschen Propheten. Am Anfang hat Gott sich manifestiert, er hat sich den Menschen zu erkennen gegeben, sich ihnen offenbart und ihnen die Gaben des Geistes gegeben. Doch es gab Betrüger, Lügner, materialistische Menschen, die habgierig waren, gierig nach dem Geld waren und die haben begonnen, die Dinge nachzuahmen. Sie wollten das Gleiche machen und wollten aber damit Gewinn erzielen. Sie wollten mit den geistlichen Gaben Gewinn machen. Ein Beispiel dazu sehen wir ja in der Apostelgeschichte. Da gab es einen Mann, der beobachtete die Aposteln, wie sie Wunder und Zeichen machten, und er hat ihnen dann Geld angeboten, damit sie ihm auch diese Gaben geben. Er sagte, ich gebe euch Geld, gebt mir diese Gaben, ich möchte das Gleiche tun. Aber er sagte das, weil er damit Gewinn machen wollte. Er wollte Geld damit verdienen. Und er dachte sich, wenn ich diese Gaben habe und dann diese Wunder mache, so wie diese Aposteln hier, dann werde ich sehr reich werden. Und diese Personen, diese falschen Propheten, wie der Apostel sie hier nennt, diese begannen sich zu erheben und waren aber voller Habgier. Gott teilte die geistlichen Gaben aus und jene Menschen, die gierig waren, die haben den Weg des Herrn verdreht, verändert und sind ihrer eigenen Habgier gefolgt, dieser Geldgier, und wollten Gewinn machen. Und aus diesem Grund hat Gott sich von den Menschen entfernt und zeigte sich ihnen nicht mehr. Und wir sehen das Ergebnis. Das Ergebnis sind hunderte oder tausende Religionen auf der Welt. Religionen, die sagen, wir sind auch Christen, wir glauben an Christus, wir lesen in der Bibel. Aber jeder Einzelne sucht das eigene. Keiner predigt mit Aufrichtigkeit, sondern sie trachten nach den materiellen Dingen. Sie wollen Ansehen genießen. Sie wollen diesen hohen Posten haben und dass die Menschen sie verehren und sie huldigen und dass sie wichtig sind. Das ist sehr traurig, das, was passiert ist, wie sich das entwickelt hat, seitdem der Herr begonnen hat, sich in seiner anfänglichen Kirche zu offenbaren, bis zum heutigen Tag. Und genau deshalb wollte der Herr eine Kirche, einen Ort, wo er angebetet wird, und zwar uneigennützig, wo man nach Gott sucht, mit einem aufrichtigen, rechtschaffenen und reinem Herzen, damit sich die Psalmen erfüllen, die sagen, wer wird an deiner heiligen Stätte sein, mein Herr? Mein Herr, wer wird vor dir stehen? Wer wird an diesem Ort sein und vor deine Anwesenheit treten? Und der Herr sagt dann, wer ein reines Herz hat, wer saubere Hände hat. Und wir hier, wir genießen daher dieses Privileg, dass Gott uns zusammengetragen hat. Er hält uns hier versammelt, damit sein Heiliger Geist uns leitet und hier herrscht. Und wir stehen hier und sind mit Gott und wir trachten nach dieser Vollkommenheit. Und wir wollen den Willen Gottes tun und ihn in allen Dingen erfreuen, damit wir eines Tages das ewige Leben erlangen. Doch davor, bevor wir das ewige Leben erlangen, müssen wir noch viele Seelen für das Himmelreich gewinnen. Und wir lesen weiter hier in Vers 2. Der Apostel, er spricht hier eine weitere Empfehlung aus. Er sagt dann in Vers 2, daran erkennt ihr den Geist Gottes. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, wenn er sagt, jeder Geist, dann weil diese Geister die Menschen in Besitz nahmen, um dann zu predigen und zu lehren. Und der Heilige Geist ist der Einzige, der ein Mensch sein sollte, um zu predigen, um zu prophezeien, um zu lehren. Und damals haben viele Männer evangelisiert und er sagte daher zu diesen, daran erkennt ihr den Geist Gottes. Das heißt, dieser Geist, der einen Menschen einnimmt. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Das heißt, der liegt richtig. Damals war es ja so, dass es auch noch Juden gab, die nicht glaubten, dass der Herr Jesus wieder auferstanden war. Dass der Herr Jesus von einer Frau geboren worden war, gestorben war, wieder auferstanden war. Sie sagten, das stimmt nicht, das ist alles gelogen. Und damals sagte man zu diesen Menschen, die nicht glaubten, ihr seid die Antichristen. Und in Vers Nummer 3, und ein jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, das heißt, dieser Geist, der in ein Prediger ist, in einen Pastor, ein Propheten ist, in einen Menschen ist, und dieser Mensch, dieser Geist bekennt nicht, dass Jesus von Gott ist, dann lehrt dieser Mensch nicht das Rechte. Er sagt, und das ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er kommen werde, und er ist jetzt schon in der Welt. Der Antichrist, der ist seit Anfang der Kirche da und offenbart sich, zeigt sich unter den Gläubigen, aber unter jene Gläubige, die sich nicht zu Gott bekehrt hatten, die nicht aufrichtig waren, sondern nur vorgaben, nur vortäuschten, die nur dabei waren und zuhörten. Er sagte, diese sind die Antichristen, das galt damals und auch heute. Es gibt auch heute viele Antichristen, die verneinen Jesus Christus, die verneinen seine Göttlichkeit, dass es ihn gegeben hat, dass Gott Fleisch angenommen hat, unter den Menschen weilte, dass er gestorben ist, wieder auferstanden ist und dass er sich heutzutage offenbart durch dieses herrliche Werk des Heiligen Geistes. Sie verneinen ihn, sie verleugnen ihn und das sind die Antichristen. Seit über 2000 Jahren gibt es diese Antichristen, die in den Herzen und in der Mentalität von jenen wirken wollen, die nicht aufrichtig sind. Vers 4, Kinder, ihr seid von Gott und habt jene überwunden. Denn der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Er sagt, der in euch ist, das ist der Heilige Geist. Der ist größer als dieser Geist, der betrügt, der in der Welt ist und der die Mentalität zerstört, die Mentalität der Menschen zerstört, und zwar in dem Sinne, damit sie nicht an das wahre Wort Gottes glauben, an diesen wahren Weg des Herrn glauben. Vers Nummer 5, sie sind von der Welt. All jene, die lügen, die betrügen, die der Feind nutzt, um das Wort und den Weg des Herrn zu verdrehen. Er sagt, die sind von der Welt, darum reden sie, wie die Welt redet und die Welt hört sie. Doch wir, das heißt die Gläubigen, wir sind von Gott. Und wer Gott erkennt, der hört uns. Und wer nicht von Gott ist, der hört uns nicht. Wenn ein Mensch Gott kennenlernen möchte, und Gott liebt und an Gott glaubt, auch wenn diese Person nicht am richtigen Ort ist, aber wenn dieser Mensch sich im Herzen wünscht, Gott kennenzulernen, er sagt, dieser Mensch, er hört uns an, wenn wir sie oder ihn evangelisieren. Wenn wir zu dieser Person von Gott reden, dann hört sie uns an, sie akzeptiert es und freut sich und sagt dann, ja, ich werde zu diesem Ort gehen. Du ladest mich zu diesem Ort ein? Ja, ich werde dorthin gehen. Warum? Weil in dem Herzen von dieser Person dieser Wunsch da war, Gott kennenzulernen, Gott zu lieben. Deshalb sagt er, wer nicht von Gott ist, der hört uns nicht an. Und daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Wir haben sicherlich alle diese Erfahrung schon gemacht, dass wir zu jemandem, zu einer Person von Gott reden. Die Person wird aber wütend, lehnt das ab und wird dann zu unserem Feind. Weil sie nicht von Gott sind, weil sie nichts von Gott in ihren Herzen tragen, keine Gottesfurcht haben und nicht an Gott glauben. Wir lesen weiter in Vers Nummer 7. Bevor wir aber in Vers 7 weiterlesen, denn diese Verse sprechen dann von der Liebe Gottes, seiner Schöpfung gegenüber. Und er sagt auch, dass diese Liebe Gottes, die er für seine Schöpfung hat, dass wir ebenso unsere Mitmenschen lieben sollten. Dass wir die anderen lieben sollen, so wie Gott seine Schöpfung liebt, so wie Gott seine Nachfolger liebt. Doch bevor wir hier in Vers Nummer 7 weiterlesen, möchten wir zuerst in dem Buch Römer lesen. Auch in diesem Buch wird von der Liebe Gottes gesprochen, von dieser Liebe, die wir auch ausüben sollten, die wir unseren Mitmenschen gegenüber ausüben sollten. Römer 13, da möchten wir nun lesen, ab dem Vers 8 bis Vers 10. Römer, Kapitel 13, Vers 8 bis 10. Und da steht, seid niemandem etwas schuldig. Er sagt, seid niemandem etwas schuldig, außer, dass ihr euch untereinander liebt. Habt keine Schulden den Menschen gegenüber. Und den Menschen etwas schuldig sein bedeutet aber nicht nur Geld zu schulden oder etwas Materielles schuldig zu sein, sondern das bedeutet auch, dass man jemanden nicht die Freundschaft kündigt oder dass man den Menschen nicht mehr hilft, nicht mehr großzügig ist, nicht mehr Barmherzigkeit zeigt oder dass man sich an niemanden rächen soll. Denn wenn man sich rächt, dann bleibt da auch eine Schuld übrig. Wenn jemand nicht großzügig ist, der anderen Person nicht rechtzeitig hilft, dann hat man auch eine Schuld gegenüber diesem Nächsten, gegenüber diesem Mitmenschen. Dann hat man eine Schuld, denn das Gewissen sagt einem dann, du warst ungerecht, du hast diese Person ungerecht behandelt. Denn dieser Mensch hat dir Geld geborgt, doch du hast es bisher nicht zurückgeben wollen. Du hast diese Schuld bisher nicht begleichen wollen. Das, was er hier sagt, niemandem etwas schuldig sein, das trifft auf viele Bereiche zu. In vielerlei Hinsicht trifft das zu. Er sagt, liebt euch untereinander, denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Er spricht hier von dem Lieben. Zu lieben bedeutet, alle Gebote Gottes zu erfüllen. Die Gebote Gott gegenüber erfüllen und auch unsere Mitmenschen gegenüber erfüllen. Zu lieben bedeutet, das Gesetz zu erfüllen. Das Gesetz, das Gott Mose am Sinai gegeben hat. Diese wurde nicht am Kreuz abgeschafft. Es wurde nicht abgeschafft. Am Kreuz wurde die Methode der Erlösung abgeschafft. Denn abgesehen von dem Gesetz Mose gab es viele weitere Regeln und Satzungen und Regeln, die eingehalten werden mussten, um so das ewige Leben zu erlangen oder so in Gottes Augen in Reinheit zu sein. Als der Herr Jesus Christus auf die Erde kam und all diese Bedingungen erfüllte, er erfüllte alle Regeln, alle Satzungen, er erfüllte alles. Und daher hat er dann am Kreuz sein Opfer gebracht und dort sagte er, all das wird somit abgeschafft, das wurde erfüllt, das Gesetz wurde erfüllt, der Herr hat sich wie ein Mensch verhalten und Gott hatte gesagt, sein Volk sollte das gesamte Gesetz Mose erfüllen, sie waren dazu nicht in der Lage, deshalb hatte Herr Jesus ein Menschenkörper angenommen, dieses Gesetz erfüllt und dann abgeschafft. Aber das Gesetz, das Mose erhalten hat, die 10 Gebote, die er am Sinai erhalten hat, dieses Gesetz blieb gültig, ist gültig. Und nach dem Herrn Jesus Christus, dann als das Evangelium begann, diese frohe Botschaft verkündet wurde, diese neue Methode der Erlösung wirkte, dass sie nun nicht mehr alle Regeln vom Gesetz Mose erfüllen mussten, sondern nun mussten sie an Jesus Christus glauben und die Gebote des Herrn halten, diese Gebote, die noch gültig sind, die Gebote, die Moses am Sinai gegeben wurden. Und daher bleibt dieses Gesetz gültig und heutzutage ist es im Evangelium das Gesetz des Geistes. Es ist nicht mehr das Gesetz Mose, sondern das Gesetz des Geistes. Denn Gott war derjenige, der Mose dieses Gesetz gab. Und hier steht, dass jene Menschen, die von sich sagen, Liebe zu haben, dann weil sie das Gesetz erfüllen. Und was sagte das Gesetz? Was sagt es? Vers 9. Was sagte das Gesetz? Vers 9, denn was da gesagt ist, du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben, du sollst nicht begehren oder gierig sein. Das sind Beispiele von dem Gesetz, vom Gesetz Gottes, vom Gesetz des Heiligen Geistes. Das sind nur kleine Ausschnitte davon. Und dann sagt er, was das sonst angeboten ist. Das wird in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Diese Lehre haben wir schon auf vielerlei Weise gegeben. Doch ich weiß, dass es Menschen gibt, die noch neu sind, die vielleicht zum ersten Mal dabei sind und auch die möchten das lernen. Diese Lehre ist auch für euch, obwohl die Brüder und Schwestern, die bereits eine Weile in der Kirche sind, die kennen das bereits und sind schon richtige Lehrer und Lehrerinnen des Wortes. Aber es ist nie schlecht, etwas zu wiederholen. Es ist nämlich etwas sehr Wichtiges und wir sehen hier, dass das das Gesetz ist. Deshalb sagt er, jene, die lieben, die erfüllen das Gesetz. Das bedeutet, die Liebe ist das Gesetz Gottes, das Gesetz des Geistes zu erfüllen. Das ist die Liebe. Das bedeutet zu lieben. Gott liebt uns alle und da er uns alle liebt, daher sollen auch wir unsere Mitmenschen lieben. Und unsere Mitmenschen lieben bedeutet, das Gesetz zu erfüllen. Wenn wir das Gesetz erfüllen, die Gebote des Herrn halten, dann verletzen wir ja niemanden. Dann tun wir niemanden etwas Böses. Dann verursachen wir kein Leid unter den Menschen. Dann enttäuschen wir sie nicht. Dann demotivieren wir sie nicht. Im Gegenteil, die werden dann gestärkt und machen dann weiter, denn sie werden in unserem Beispiel finden. Sie werden unser Zeugnis sehen. Sie sehen dann diese Liebe, die wir ihnen gegenüber zeigen, indem wir die Gebote des Herrn halten. Und er gibt dieses Beispiel. Er hat hier vier Beispiele gegeben: Ehebrechen, Töten, Stehlen, Falschzeugnis geben, falsche Zeugenaussage oder Begehren oder gierig sein, das des Nächsten begehren. Und es gibt noch viele weitere Gebote. Er sagt, das alles wird zusammengefasst mit diesem Satz: Du sollst deinen Nächsten lieben. Du sollst das Gesetz erfüllen. Und wenn ihr sagt, ja, ich erfülle das Gesetz, dann liebt ihr euren Nächsten. Und damit sind nicht irgendwelche Menschen gemeint, sondern zuallererst die uns sehr nahe stehen, die Familie, der Ehemann, die Ehefrau. Da, all die Gebote erfüllen, das ist die Liebe. Und von dieser Liebe sagt Gott, dass wir sie besitzen sollen, dass wir einander lieben sollen. Und im Vers Nummer 10, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Ich hätte gern, dass auch ihr mitlest, damit ihr euch das im Herzen noch mehr einprägt. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Sagt, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Denn wenn wir sündigen, egal welche Art von Sünde, dann tun wir damit unseren Nächsten etwas Böses. Wir fügen somit Schaden zu. Und er sagt, so ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Die Erfüllung vom Gesetz Gottes bedeutet die Liebe. Das ist die Liebe. Wenn man daher zu euch sagt, ach, du hast keine Liebe, vielleicht passiert es, dass es in der Gemeinde Menschen gibt, die sich an bestimmten Plätzen setzen, vielleicht ganz vorne oder am Rand, und dann kommen weitere Menschen hinzu. Es gibt Kirchen, wo sich ganz viele Menschen versammeln, vielleicht 2000, über 2000, zum Beispiel in Kolumbien. Da gibt es Kirchen mit 2.000 bis 5.000 Menschen. Und die Menschen kommen und nehmen Platz. Doch an diesem Platz können die anderen dann nachher nicht mehr in diese Reihe hinein. Und dann kommen die Brüder und Schwestern, die dabei unterstützen und sagen, bitte können Sie weiterrücken. Doch die andere Person wird dann wütend und sagt dann, ach, diese Schwester hat keine Liebe. Die hat keine Liebe, denn ich saß da und hat mich aufgefordert, aufzustehen, damit ich mich woanders hinsetze. Die hat keine Liebe. Doch ist das die Liebe? Das ist nicht Liebe. Es ist vielmehr so, dass vielleicht die Person eher geduldig hätte sein müssen oder Barmherzigkeit zeigen müssen. Vielleicht wusste sie, sich nicht auszudrücken. Vielleicht hat sie es auf eine falsche Art und Weise gesagt. Aber das alles ist nicht, was unter Liebe verstanden wird. Und manche deuten falsch, was Liebe ist. Manche glauben, Liebe ist auch die Zuneigung, die Liebkosungen, die Umarmungen, die Küsschen, zu sagen, ich liebe dich, mein Schatz, mein Lieber, meine Liebe. Die glauben, das ist Liebe. Doch auch das ist nicht die Liebe. Die Liebe ist, wie es hier steht, die Erfüllung vom Gesetz Gottes. Die Erfüllung vom Gesetz des Heiligen Geistes. Das zu erfüllen, das ist die Liebe. Wer das Gesetz erfüllt, liebt somit seinen Nächsten, seine Nächste. Gesegnet sei Gott. Und Gott möge uns dabei helfen, dass wir diese Gebote, dieses Gesetz erfüllen können. Gott möge uns dabei helfen, damit wir unseren Nächsten auch lieben können. Es ist doch wunderbar, unseren Nächsten zu lieben. Es ist so herrlich, unsere Nächsten zu lieben. Es ist so wunderbar, wenn es in unserem Herzen nichts ist, was unserem geistlichen Leben schadet. Dass nichts ist, was unserem Gewissen schadet. Oder etwas, das verhindert, dass ich Liebe, Barmherzigkeit, Mitgefühl habe. Oder dass ich mit anderen Menschen in Kontakt treten kann, so wie sie es auch verdienen, mit dieser Vorsicht. Oder die Menschen behutsam behandeln, mit Weisheit und mit Weisheit, mit Intelligenz zu lehren und zurechtzuweisen. Auch das mit Intelligenz und Weisheit. Dass man ermahnt und all das mit so viel Vorsicht tut und auf diese Art und Weise lernen die Menschen, sie nehmen dann diese Zurechtweisung an, sie nehmen diese Korrektur dann an und beschweren sich dann nicht oder sagen dann nicht, ach, euch fehlt doch die Liebe, obwohl wir gesehen haben, das ist nicht die Liebe, aber viele fassen das so auf. Dieser Vers hier, in dem Buch Römer 13, 10, diesen sollten wir uns gut merken und stets im Herzen aufbewahren. Römer 13, 10, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses und die Liebe bedeutet, das Gesetz Gottes zu erfüllen. Und welches ist das Gesetz Gottes? Beispiele dafür: Ehebruch, Töten, habgierig sein, Groll hegen, Hass zu haben, Eitelkeit, Hochmut, Angeberei, so viele andere Dinge, Boshaftigkeit, Lügen, Betrügen, das alles. Wenn man davon ablässt und das nicht macht, dann können wir sagen, wir erfüllen das Gesetz Gottes. Und wenn wir das alles erfüllen, dann können wir sagen, wir haben Liebe, dass wir Liebe haben. Denn das ist die Liebe, die Erfüllung vom Gesetz. Nun gehen wir über zu 1. Korinther. Auch da wird von dem gleichen Thema gesprochen. Es ist aber so schön, immer wieder das Gleiche zu wiederholen, bis wir es uns merken, bis es in unserem Herzen eingebrannt ist. Gar nicht so viel in unserem Gedächtnis, sondern eher in unserem Herzen muss das eingebrannt bleiben. Da muss das Wort Gottes bleiben, damit wir es dann ausführen können. 1. Korinther 13, Vers 1 bis 7, da möchten wir nun lesen. Habt ihr den Vers gefunden? 1. Korinther 13, Vers 1 bis 7. Und hier sagt der Apostel Paulus, wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete, mit Engelzungen, da meinte er, Sprachen zu reden, die vom Heiligen Geist gegeben sind. Und ich sage das vor allem für jene Menschen, die noch neu sind, zum ersten Mal da sind. Gott tauft nämlich die Menschen, die in die Kirche kommen, mit seinem Heiligen Geist. Er tauft sie mit dem Heiligen Geist und dann sprechen sie eine andere Sprache. Eine andere Sprache, die keine Menschensprache ist. Keine Sprache, wie wir sie hier jetzt reden. Der Heilige Geist, er bewirkt, dass wir in einer anderen Sprache reden und damit loben wir Gott auch mit diesen Engelszungen, mit diesen Engelssprachen. Und das meinte hier der Apostel Paulus. Er sagte, wenn ich mit Menschen mit Engelzungen redete und hätte der Liebe nicht, der Apostel sagte damit, wenn ich aber das Gesetz Gottes nicht erfülle, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Das heißt, das wäre kein gutes Geräusch, das wäre keine schöne Melodie. Es wäre einfach nur ein Geräusch, Lärm. Er sagte, so wäre es. So wäre eine Person, die sagt, sie spricht in Engelszungen, weil sie schon die Taufe mit dem Heiligen Geist hat. Und dass sie schon in Engelszungen redet, glaubt sie, oder eher, das ist ausreichend, doch es fehlte diesen Menschen eine Sache. Und zwar das Gesetz Gottes zur Gänze zu erfüllen. Vielleicht erfüllte diese Person nur einige Gebote, aber andere fehlten noch. Und er sagt dann, ist diese Person wie ein Geräusch, das unangenehm ist. Ein Geräusch, das keine Melodie ergibt oder nichts ist, das man verstehen kann, sondern wie eine klingende Schelle, etwas, das in unseren Ohren klingelt, aber eher stört. Er sagt, so wären wir oder so sind wir, wenn wir keine Liebe haben, wenn wir das Gesetz nicht erfüllen. Und in Vers Nummer 2 sagt er, und wenn ich prophetisch reden könnte, da sehen wir, wie heikel die Sache ist. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis Gottes und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte der Liebe nichts, so wäre ich nichts. Hier sagt er, Gott gibt den Menschen geistliche Gaben, nicht, weil diese Personen schon perfekt sind, vollkommen sind, sondern Gott gibt ihnen diese Gaben, damit die Person beginnt, sich zu ändern, damit sie beginnt, ein neues Leben in dem Herrn zu führen. Gott teilt die geistlichen Gaben aus an Männer und Frauen, die noch immer ihre Fehler haben, noch immer diese Schwächen haben, die Neigung zur Sünde. Doch Gott teilt die Gaben des Geistes aus, er gibt ihnen die prophetische Rede und sie sollen Hände auflegen oder gibt ihnen die Gabe, gesund zu machen. Und er sagt hier, sie haben den Glauben, haben die Erkenntnis, verstehen die Doktrin, die Lehre in der Bibel, aber sie haben noch immer diese Neigung zur Sünde, die sie leben. Und Gott erwartet, dass diese Menschen mit diesen geistlichen Gaben, die sie erhalten haben, dass sie sich damit dann verändern und dass sie sich darum bemühen, sich zu verändern. Denn Gott gibt ihnen das, damit die Personen auch ihren Anteil aufbringen und bereit sind und sich darum bemühen und ihr Leben verändern und ihre Herzen verändert werden. Und der Apostel sagte aber, dass er an manchen beobachtet hat, dass sie diese Bedingungen nicht zur Gänze erfüllten. Er sah, dass manche in Engelszungen redeten, prophetisch redeten und die Gaben des Geistes in der Gemeinde einsetzten, aber er sah, dass die noch immer in Sünde lebten. Und deshalb sagte er, dann habt ihr keine Liebe. Dann habt ihr keine Liebe. Im Vers 3 ein weiteres Beispiel, das er gibt. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gebe und meinen Leib dahin gebe, mich zu rühmen und hätte der Liebe nicht, das heißt, wenn ich das Gesetz Gottes aber nicht erfülle, so wäre es mir nichts nütze. Das, was ich tue, würde nichts nützen. Und dann sagt er, die Liebe ist langmütig. Langmütig, aber in dem Sinne, dass die Liebe auch leidet. Das bedeutet, dass die Person, die Liebe hat, bereit ist, wenn die Trübsal über sie kommt, wenn die schwierigen Zeiten kommen, wenn der schwierige Moment kommt, vielleicht die finanzielle Not oder ein geliebter Mensch stirbt oder es hat einen Unfall gegeben oder vielleicht das Geschäft verliert, bankrott geht, vielleicht arbeitslos ist, Schulden hat und verschiedene Probleme in den Leben dieses Menschen eintreffen. Doch dieser Mensch, der Liebe hat, ist geduldig, ist langmütig, toleriert, akzeptiert es und bittet Gott im Gebet um Hilfe, hört aber nicht auf, nach Gott weiter zu suchen und macht weiter auf den Weg des Herrn, weil diese Person weiterhin auf Gott hofft. Und er trägt dann dieses Leid. Und wenn jemand kommt und diese Person demütigt, dann erträgt sie diese Demütigung. Wenn jemand diese Person verleumdet, dann erträgt dieser Mensch die Verleumdung und macht weiter und sucht weiter nach Gott und folgt weiter diesem Weg. Betet nur und bittet Gott um Hilfe und bittet Gott um diese Stärke. Macht aber weiter auf diesem Weg, obwohl die Person leidet. Wenn die Familie diese Person verachten, die Mitmenschen diese Person verachten, weil sie in die Kirche kommt, weil sie sich zu Gott bekehrt hat. Doch dieser Mensch erträgt das, duldet das und macht weiter auf dem Weg Gottes. Das ist die Liebe. Er sagt, die Liebe ist langmütig und er leidet alles und er duldet das alles. alles, was über diese Person kommt, all die schwierigen Momente, die über sie kommen, all das erträgt dieser Mensch und er duldet das. Er sagt, die Liebe ist auch freundlich. Das heißt, jemand, der gerne das Gute tut. Ein Mensch, der das Gute tut. Jene, die freundlich sind, die barmherzig sind, die geduldig sind, die Frieden stiften, die sanftmütig sind. All das gehört zu diesem Wort freundlich sein. Und wenn die Person so handelt und das tut, dann sagt man von diesem Menschen, er oder sie hat Liebe, weil sie die Gebote des Herrn erfüllen. In dessen Herzen sind dann diese Tugenden und guten Eigenschaften. Und diese Werte gibt es dann in diesen Herzen. Und er sagt dann weiter, die Liebe eifert nicht. Das heißt, die Liebe ist nicht neidisch. Wenn nämlich jemand Neid empfindet, auf jemanden in der Gemeinde neidisch ist, dann tut sie dieser Person etwas Böses. Denn sie schaut böse auf diesen Menschen oder grüßt sie nicht oder redet schlecht von ihr oder verurteilt sie oder denkt Schlechtes von diesem Menschen dann und denkt sich Böses aus und tut dieser Person Böses, hat somit keine Liebe Gottes, weil dieser Mensch den Nächsten nicht liebt, weil diese Person die Gebote des Herrn nicht erfüllt, ein Gebot, das sagt, sei nicht neidisch auf deinen Nächsten. Und er sagt dann, die Liebe treibt nicht Mutwillen. Das heißt, dieser Stolz, diese Eitelkeit zu sagen, ich bin jemand, ich bin besser als jene oder ich stehe über den anderen, ich weiß mehr als die anderen, ich verstehe mehr, der andere nicht, ich bin besser, ich mache die Dinge besser. Dieses Angeben, diese Hochmut, wer so ist, hat keine Liebe oder erfüllt die Gebote des Herrn nicht, hat somit keine Liebe und liebt nicht den Nächsten. Denn mit diesem Hochmut werden andere Menschen verletzt, beziehungsweise das bewirkt, dass sich andere Menschen dann schlecht fühlen. Und dann sagt er, die Liebe bläht sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet und eitel, mit all diesen Eitelkeiten, die es im Leben gibt, die Mode oder all das, was man in der Welt sieht, woran sich die Welt erfreut. Und dieser Mensch lebt nach diesen Eitelkeiten, nach all dem, was dieses Vergnügen bereitet, legt darauf ihr Herz und schadet sich selbst somit, weil sich dann der Herr von diesen Herzen entfernt, von diesem geistlichen Leben entfernt. Und dann lebt dieser Mensch nur nach den materiellen Dingen und schadet sich selbst damit, schadet ihren Mitmenschen, ihren Zuhause und der Familie. Wir sehen, dass die Liebe ein Begriff ist, der oft von Menschen falsch gedeutet wird. Doch wir sprechen daher davon und wir erklären es dazu. Und ihr werdet sicherlich nachher selbst in der Bibel das nochmal lesen. Vergesst nicht, dass wir unsere Mitmenschen lieben sollen. Und die Liebe bedeutet, die Gebote des Herrn zu erfüllen. Das bedeutet, nicht zu sündigen. Denn somit verletze ich mich selber, ich schade mir selber, ich verletze Gott und ich verletze meine Mitmenschen damit. Und in Vers Nummer 5, da sagt er weiter, die Liebe verhält sich nicht ungehörig. Und wenn wir uns fragen, was sind denn Dinge, die ungehörig sind, dann werden wir erkennen, dass vieles dazu gehört. Vieles gibt es, das ungehörig ist. Zum Beispiel Ehebruch. Ehebruch ist etwas Ungehöriges. Oder jemanden zu betrügen ist auch etwas Ungehöriges. Zu beneiden oder Groll hegen. Er sagt, die Liebe hegt auch keinen Groll. Wenn man Groll hegt, dann ist das etwas Ungehöriges. Er sagt, die Liebe verhält sich nicht ungehörig. Und dazu gehört sehr vieles, das Sünde ist. Dann sagt er, sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Das heißt, sie lässt sich nicht reizen. Sie sucht nicht das Ihre. Wir sollen immer den anderen den Vorzug geben. Zuerst die anderen und dann ich. dass du zuerst glücklich bist und dann werde ich auch glücklich sein, wenn ich sehe, dass du glücklich bist. Auf dass du Frieden hast und ich werde dann Frieden haben, wenn ich sehe, dass du Frieden hast, denn Gott wird es dir geben. Wenn du Frieden hast, werde auch ich Frieden haben, denn somit muss ich mir dann keine Sorgen mehr um dich machen, denn ich weiß, du hast Frieden und das freut mich. In jeglicher Hinsicht unseres Lebens sollen nicht wir zuerst kommen, zuerst ich, zweitens ich, drittens ich, wie man so schön umgangssprachlich sagt, sondern dass wir immer den anderen Menschen den Vorzug geben. Er sagt, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, das heißt, sie lässt sich nicht reizen, sie rechnet das Böse nicht zu, das heißt, sie hegt keinen Groll. Die Liebe freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Wer kann sich denn freuen, wenn eine Ungerechtigkeit passiert? Wenn jemand ungerecht behandelt wird, dann macht uns das eher traurig. Dann sorgen wir uns, dann sagen wir, wie ungerecht. Warum seid ihr ungerecht? Warum tut ihr das mit diesem Menschen? Somit sagt er, wenn es Liebe gibt, wenn wir Liebe haben, dann leiden wir mit den anderen mit. Wenn es Liebe gibt, dann freuen wir uns, wenn die anderen glücklich sind. Und er sagt, sie freut sich an der Wahrheit, sie freut sich an dem, was gerecht ist, an dem, was gut ist. Er sagt, daran erfreut sich die Liebe und nicht an der Ungerechtigkeit. Sie freut sich an dem, was korrekt und richtig ist, dass man die Dinge so tut, wie sie sich gehören. Und dann sagt er, die Liebe hört nicht auf. Sie hört nie auf. Die Gebote des Herrn werden nie aufhören. Er sagt, auch in der Ewigkeit wird diese Liebe Gottes sein. Auch da werden die Gebote des Herrn sein und diese vollkommene Liebe wird dann in jedem Einzelnen von uns sein, wenn wir dieses Ziel erreichen und das hoffen wir. Wir hoffen, dass wir das ewige Leben erlangen, denn Gott wird uns dabei helfen. Der Herr hat uns das Versprechen gemacht, wir müssen feststehen, um das auch zu erreichen. In der Ewigkeit werden wir diese vollkommene Liebe haben, aber Gott möchte, dass das von hier aus schon passiert. Von hier aus müssen wir schon diese Vollkommenheit erlangen. Von hier aus müssen wir schon die Gebote des Herrn erfüllen. Er sagt, die Liebe hört nie auf, doch das prophetische Reden wird aufhören und auch das Zungenreden wird aufhören und auch die Erkenntnis wird aufhören. Ja, natürlich, um wann wird das enden? Er sagt, die prophetische Rede wird aufhören, auch das Zungenreden und die Erkenntnis wird aufhören. Die Erkenntnis nicht nur in Bezug auf die Doktrin des Herrn, sondern auch in Bezug auf das Wissen hier auf der Welt und die Menschheit. All das wird enden, wenn der Herr in den Wolken kommt, um seine Kirche zu holen. Wenn der Herr sein Volk mit sich führt, um dann mit dem Volk in der Ewigkeit zu leben. Wir hoffen, dass es viele Menschen sind, dass es Millionen von Menschen sind. Wie viele wünschen sich, dass es Millionen sind, die dann in die Ewigkeit mit Gott gehen? Ja, denn wir lieben unsere Nächsten. Wir lieben die Menschen draußen auch und wir versuchen, wir suchen immer nach einer Möglichkeit, um von Gott zu reden, um zu bezeugen, um sie in die Kirche einzuladen, damit sie auch Gott kennenlernen, damit auch sie eines Tages in der Ewigkeit da mit Gott sind. Glaubt ihr nicht auch, dass das unsere Aufgabe ist? Das ist nämlich die Liebe. Und nun gehen wir über zu Johannes. 1. Johannes, Kapitel 4, Vers 7. Da kehren wir zurück und wir werden nun verstehen, was der Apostel Johannes hier sagt. Er sagt, ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Gerühmt sei unser Herr. Nun versteht ihr diesen Vers besser. Nun versteht ihr ihn, denn wir wissen nun, was die Liebe ist. Wir wissen, was es bedeutet, mit Gott zu sein, von Gott geboren worden zu sein. Gott hilft uns, all das Schlechte vom Herzen zu entfernen. Dann leben wir in dieser Heiligkeit, dann haben wir diese Liebe, dann lieben wir unseren Nächsten und somit erfüllen wir die Gebote des Herrn. Vers 8, wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Somit sagt er, dass Gottes Liebe uns gegenüber dermaßen groß ist, dass er seinen Sohn sandte und erlaubt hat, dass er am Kreuz für uns gestorben ist. Er hat für uns sein Leben gegeben. Das ist die Liebe. Und dann sagt er, darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Das bedeutet, wir sollen die Gebote des Herrn erfüllen. Und auf diese Art und Weise werden wir unseren Mitmenschen zeigen, dass wir sie lieben. Vers Nummer 12. Niemand hat Gott jemals gesehen. Das heißt, wir haben ihn in materieller Hinsicht nicht gesehen, dass wir sagen können, das ist Gott. Nein, aber wir fühlen ihn. Wir fühlen den Heiligen Geist. Oder wir hören die Stimme Gottes in unserem Herz, in unserem Gewissen. Wir haben Träume, Visionen, wir träumen mit dem Herrn. Aber in der Realität wachen wir auf und da, in dieser Hinsicht, haben wir Gott niemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Und ich sage hier, wenn wir einander lieben, das heißt, wenn wir die Gebote des Herrn erfüllen, so bleibt Gott in unseren Herzen und die Liebe des Herrn wird dann in unserem Leben vollkommen. Gerühmt sei der Herr. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Gott hat uns seinen Heiligen Geist gegeben, damit wir fühlen, dass er bei uns ist und dass er uns liebt. Vers Nummer 14. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Das heißt, Gott bleibt dann auch in diesen Menschen. Und wir bleiben in dem Herrn. Denn er sagt, wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, wenn uns jemand fragt und sagt, ja, ich glaube auch an Jesus Christus und manche Gemeinden glauben, dass er nur ein Prophet gewesen ist, dass er nur ein Mensch gewesen ist. Doch abgesehen davon, dass er ein Prophet war, ist er auch der Sohn Gottes. Er ist der Sohn Gottes. Und das müssen wir glauben. Vers Nummer 16. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Meine lieben Brüder und Schwestern, wir müssen dafür kämpfen, auf dass wir die Gebote halten, dass wir sie erfüllen mit der Hilfe Gottes und dass wir Gott auch um Hilfe bitten. Bemühen wir uns darum, uns zu ändern, damit Gott in uns bleibt. Vers 17, darin ist die Liebe bei uns vollendet, auf dass wir die Freiheit haben, zu reden am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Vers 18, Furcht ist nicht in der Liebe. Ja, denn wer soll sich noch fürchten? Wer soll denn Furcht empfinden? Wenn wir alle Gebote erfüllen, wenn wir Gott in unserem Herzen tragen, wozu sollen wir dann noch Furcht empfinden oder Angst haben? Vor wem? Vor niemanden werden wir dann Angst haben, denn Gott ist dann bei uns. Er sagt, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Jemand, der in Sünde lebt, spürt Angst, hat Angst, weil dessen Gewissen sie oder ihn anklagt und sagt, du machst das falsch und du wirst dafür bestraft werden. Das ist diese Angst, diese Furcht von jenen, die in diesen Sünden bleiben und da verweilen. Er sagt, die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, der ist ein Lügner. Er sagt, ich liebe Gott, hasst aber den Bruder, den Mitmenschen, hegt diesen Hass, den Nächsten gegenüber. dann lügt diese Person, dann ist Gott nicht in dessen Herzen. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Wer die Gebote Gottes erfüllt, liebt automatisch seinen Nächsten. Und nicht nur den Bruder oder die Schwester in Christus, sondern alle anderen Menschen ebenso. Menschen, die uns umgeben, Freunde, Verwandte, die nicht von der Kirche sind, unsere Nachbarn, Freunde, Arbeitskollegen, Studienkollegen. Und wir teilen mit diesen Menschen unsere Aufrichtigkeit. Und wir geben ihnen unsere Zuneigung, unsere Freundschaft. Und wenn sie Hilfe brauchen, dann tun wir das. Dann helfen wir diesen Menschen, wenn sie diese Hilfe auch brauchen. Auf diese Art und Weise zeigen wir, dass wir die Gebote erfüllen und dass wir Gott lieben und dass wir auch unsere Mitmenschen lieben und dass wir Liebe in uns tragen. Somit sehen wir, was dieser Begriff von Liebe bedeutet. Und wir werden zu Gott beten und wir werden unseren Herrn um Hilfe bitten, damit wir es schaffen, damit wir diesen Zustand in unserem geistlichen Leben auch erreichen, diesen Zustand der vollkommenen Liebe, dieses Band der Vollkommenheit, das ein Christ erreichen sollte, dass ein Gläubiger des Evangeliums erreichen sollte. Dieses Band der Vollkommenheit, das die Liebe ist. Und die Liebe bedeutet, die Gebote des Herrn zu erfüllen. Dass man ein reines Herz hat. Denn wenn man die Gebote Gottes erfüllt, dann wird das Herz rein. Und das ist auch die Art und Weise, wie wir Herzen erobern werden für das Himmelreich. Gott möge uns helfen, der Herr möge bei uns sein. Gott möge mit euch allen sein. Lasst uns nun beten, himmlischer Vater, allmächtiger Gott, Vater und Schöpfer von Himmel und Erde, du bist unser Schöpfer, unser Vater, unser Gott, unser König, allmächtiger Gott, du bist groß und gerecht, deine Barmherzigkeit ist so groß, deine Liebe währt ewiglich. Deine Verheißungen sind treu und wahrhaftig. Alles, was du uns versprochen hast, mein Herr, hat sich mit der Zeit erfüllt, in unserem Leben erfüllt. Und hier stehen wir, mein Herr, hier stehen wir vor deiner Anwesenheit und werden umhüllt von deinem Heiligen Geist und werden umhüllt von deiner Kraft, von deiner Erhabenheit, von deiner Anwesenheit. Hier stehen wir, mein Herr, und empfangen deine Segnungen. Denn du machst so vieles in unserem Leben, Tag für Tag, zu jeder Zeit. Du offenbarst dich immer auf die eine oder andere Weise allen Gläubigen gegenüber. Und uns allen hast du viele Segnungen gegeben. Du hast uns beschützt, uns bewahrt. Und hier stehen wir, mein Herr. Und nun bitten wir dich, heiliger Vater, wir beten nun für die Menschen, die noch neu sind, die zum ersten Mal dabei sind, die noch nicht die Möglichkeit hatten, in die Kirche zu kommen, um so dein Wort zu hören und in ihren Herzen die Anwesenheit deines Heiligen Geistes zu fühlen. Mein Herr, sie hat noch nicht diese Möglichkeit, aber wir bitten dich, dass du diese Menschen segnest. Hilf uns zu evangelisieren. Hilf uns, mein Herr. Gib uns eine einfache Möglichkeit zu evangelisieren und zu den Menschen von dir zu reden, von deinem Weg, von deinem Wort, von dem ewigen Leben zu reden, von all diesen Wundern, die du uns gewährst, dass wir von dir reden können, von den Wundern, die du vollbringst. Hilf uns, mein Herr, damit wir in deinem Weinberg arbeiten sollen, so wie es sich gehört, so wie du es möchtest. Danke, mein Herr. Danke, Vater. Danke, heiliger Vater, dass du uns erhörst. Und nun bitte ich dich, mein Herr, strecke deine mächtige Hand aus. Lege sie über alle, die krank sind, über alle Menschen, egal wie alt. die vielerlei Krankheiten haben. Heile sie, befreie sie, reinige sie, beschütze sie. Sie beten zu dir, sie beten für ihre Gesundheit, sie beten für ihre Herzenswünsche. Mein Herr, gewähre das und erhöre ihre Gebete und segne sie und befreie sie. Heile und reinige, nimm Hexereien und Zaubereien, nimm die Flüche, mein Herr. Sei gnädig, Vater, sei barmherzig, du liebst uns und du wirst uns weiter lieben. Und aus deiner Liebe heraus offenbare dich unter uns, mein Herr, und wir danken dir. Wir geben dir die Ehre, den Ruhm, die Lobpreisung im herrlichen Namen von Jesus Christus, deinem geliebten Sohn. Gesegnet seist du, mein Herr, die Ehre ist für Gott. Lasst uns nun für Gott Kolit 11 singen. Und diese sagt, ich möchte mehr und mehr von Christus. Kolit 11.
Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de él. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de él.
Gepriesen sei Gott, gerühmt sei unser Herr. Vielen Dank, liebe Brüder und Schwestern. Und auch allen, die zum ersten Mal dabei sind, die noch neu sind, den Brüdern, die hier vor Ort sind, Gottes Segen für euch alle. Vielen Dank und bis bald. Die Küsschen für die Kinder und für euch die Umarmung. Vielen Dank.